Radio 3. Klassik bis 2. Mit Eve Schmidt.
Der spanische Komponist Francisco de la Torre, Anfang des 16. Jahrhunderts hat er gelebt, der hat ihr seinen Namen gegeben, der Capella de la Torre. Gleich ist deren Leiterin bei mir im Studio. Na, da wissen wir schon, wo die Reise musikalisch hingeht. Also erstmal hierhin. Wenn Musik so alt ist wie diese zwei Tanzstücke, dann weiß man oft nicht, wer das überhaupt geschrieben hat. Frau Bäume, kann man froh sein, dass man da überhaupt Überlieferungen findet, die man heute noch spielen kann?
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hallo.
Also man findet Überlieferungen. Es ist ja oft so, dass dann anonym oder Anonymous dahinter steht, hinter so einer Komposition, weil man sich vielleicht nicht ganz sicher ist und weil, das war früher wirklich so, Mittelalter, frühe Neuzeit, dass man gar nicht unbedingt den Komponisten da stehen hatte. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht recherchieren könnte oder dass man ganz oft auch Rückschlüsse zieht, wer vielleicht das Stück geschrieben hat, ohne dass der Name draufsteht. Aber es passiert tatsächlich oft, wir schmunzeln immer und sagen, also Herr Anonym ist der, der wirklich die meisten Stücke hinterlassen hat.
Genau. Und es ist wahrscheinlich auch sehr sparsam notiert, denke ich mal. Ich weiß ja gar nicht, was man dann so in Händen hat, um es zu spielen.
Also man muss sich wirklich vorstellen, dass die Noten anders ausgeschaut haben zu der Zeit. Man hat dann keine Partituren, wie wir das jetzt vielleicht aus dem Orchester kennen oder so. Und die Noten sehen auch ein bisschen anders aus. Also ganz kurz zusammengefasst, die sind zum Beispiel nicht rund, sondern eckig. Und es wird in unterschiedlicher Art notiert. Für die Spezialistinnen und Spezialisten, das, was wir dann meistens in Händen haben mit Capella della Torre, das heißt weiße Mensuralnotation. Das ist einfach, wo man dann langsam aufschreibt, wie die Dinge wirklich zusammenkommen. Und bei solchen Tanzstücken ist es auch wirklich oft so, dass man nur ein kleines Stück Musik überliefert hat, aber vielleicht eine Schrittfolge oder eine kleine Choreografie. Denn da haben wir manchmal wirklich das Glück, dass es das heute auch noch überliefert gibt, wo man dann sagt, okay, ich habe so wenig Musik, so viele Schritte, da muss ich doch anfangen zu improvisieren. Und das versuchen wir natürlich im Stil der Zeit, aber selbstverständlich für die Hörerinnen und Hörer von heute und das finden wir toll.
Katharina Bäumel ist im Radio 3 Studio die Schalmeispielerin und Gründerin der Capella della Torre, eins der erfolgreichsten Ensemble im Bereich der Musik noch vorm Barock. So mitreißend heute spielt kaum jemand diese uralte Renaissance-Musik. Mensch, im nächsten Jahr wird die Capella schon 20 Jahre alt. Wahnsinn.
Also eigentlich auch uralt, ne?
Ja. Unermüdlich brechen Sie eine Lanze für die alte Musik in Konzerten mit Ihren CD-Veröffentlichungen. Und jetzt zum Ende einer sehr erfolgreichen Konzertsaison ist schon wieder was Neues erschienen. Ich sage nur Heinrich Schütz, kommen wir gleich dazu. Ich wollte Sie trotzdem mal fragen, jetzt so nach dieser Saison, was waren denn für Sie so die Höhepunkte?
Ach, das kann man immer ganz schwer auswählen, was dann irgendwie die Sachen waren, die wirklich, wenn man Höhepunkt sagt, das ist jetzt nur das, was da steht für andere Sachen. Es gab ganz viele tolle Konzerte. Eins habe ich jetzt in Erinnerung gerade neu, weil wir beim Bachfest in Leipzig gewesen sind und ein Konzert gespielt haben, das ein Programm jetzt sogar dieses Jahr dem Bachfest den Titel gegeben hat. Das hieß Choral Total. Und es ging um Choralbearbeitungen, die aus der Renaissance kommen und die dann aber bis zu Johann Sebastian Bach gehen. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil es ja sozusagen aus der Zeit des Umbruchs kommt, der Kirchenmusik, wenn man so will. Davor gab es Musik, die nennen wir Polyphonie, also diese Musik, wo alle Stimmen gleichberechtigt einen Text singen, aber nicht an derselben Stelle, wie so eine Diskussion. Und dann im Zuge der Reformation kam das Choralsingen auf, wo dann ja auch einfach viel dafür geschrieben worden ist, weil man damals schon wusste, wenn Musik unter Text liegt, dann kann man sich den Text einfach besser merken. Und jetzt haben wir das aufgenommen und auch versucht, einfach das so farbig zu gestalten wie möglich, dass man diese ursprünglichen Choräle hat, zum Teil Gregorianik, und dass es dann aber immer prächtiger wird mit Instrumentalmusik kombiniert. Und das finde ich sehr spannend, weil man also mit unseren Instrumenten, Schalmeien, Pommern, Posaunen, einen Ausflug Richtung Johann Sebastian Bach zu machen, ist natürlich ungewöhnlich. Aber es gibt Quellen dafür und das war eins der Projekte, was mich wirklich sehr beschäftigt hat dieses Jahr.
Also kann das sein, also wenn Sie das jetzt schon erzählen, dass die Capella della Torre in dieser Saison ihre eh schon große Bandbreite noch ganz schön viel breiter gemacht hat? Also auch allein die Art der Auftritte. Also ich habe gelesen, Konzerte mit DJs, Videokünstlern, Jazzmusikern, bei wissenschaftlichen Tagungen gespielt und. Wie täuscht der Eindruck? Nee, das ist
also
schon.
Also wir versuchen möglichst vielseitig zu sein, aber schon den Fokus immer auf unserer Musik, auf der frühen Neuzeit und der Renaissance zu halten. Aber man muss natürlich nachdenken, was man tun kann. Und wir wollen auch natürlich die Menschen von heute mitnehmen in einen Kontext, wo man auch sagt, das ist jetzt jenseits von der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Klassikszene, die ja insgesamt das Problem hat, dass wir einfach wirklich Schwierigkeiten haben, Publikum zu generieren, Publikumsnachwuchs, neue Ausführende, aber auch eben das nach der Pandemie. Pandemie jetzt auch die Konzertsäle nicht mehr so ganz berechenbar gefüllt sind, sondern Menschen orientieren sich anders. Dann fragt man sich immer, haben wir ein bestimmtes Alter an Zuhörern und Zuhörerinnen, die in die Konzerte kommen? Wie eigentlich kriegen wir junge Leute ran? Und wie versuchen wir, die Fühler auszustrecken, einfach in andere Sparten? Und das ist das, was mich so interessiert. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in diesem und im letzten Jahr eine Reihe gemacht. Da ging es um Renaissance-Musik und Nachhaltigkeit. Und wie können wir solche Themen einfach mit einpacken und künstlerisch verarbeiten? Das finde ich spannend, wenn man dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat, die einfach sagen, ich gebe hier eine Keynote zum Beispiel dazu und wir versuchen, die Musik damit zu verschränken und so auszusuchen, dass das eine Bedeutung hat, auch eben für die Menschen, die sich das heute anhören, und dass es ein bisschen rauskommt aus dem Elfenbeinturm, wo man sagt, also das hier ist die klassische Musik, verstehe sie oder verstehe sie nicht, kann man mögen, kann man nicht. Ich finde immer, Musik ist eigentlich Musik und das ist tolle Musik, und wenn sie gut ist, dann wird sie die Menschen berühren. Und ganz egal, welche Sparte. Und dann muss man sich einfach ein bisschen öffnen. Das ist mir so wichtig.
Ja, und jetzt müssen wir aber endlich mal zu dem gerade vor einem Monat erst erschienenen Album kommen. Heinrich Schütz, musikalische Exequien. Da sind ja Colors auf dem Cover. Blumen, die für die Unsterblichkeit stehen. Was ist das Besondere an diesem Zyklus?
Ich glaube, das ist eins der berühmtesten Stücke von Heinrich Schütz, die Exequien. Das ist was, was mich schon sehr lange beschäftigt. Mit dem Stück habe ich schon sehr lange zu tun. Aber auch, wenn man mit anderen Menschen spricht, jeder hat vielleicht schon mal davon gehört, von diesen Totengesängen und diesen Trostgesängen sozusagen. Was das Ungewöhnliche jetzt bei dieser Aufnahme ist, dass wir zusammen mit dem BR-Chor musizieren durften unter der Leitung von Florian Helgard. Und dass Florian Helgard einfach gewagt hat, auch unser Instrumentarium in diese Musik rein zu kombinieren. Das wird auch oft gemacht, einfach nur mit einer kleinen Continuo-Gruppe, also mit einer Orgel, vielleicht noch einem Violone. Und in unserem Fall sind alle Farben da. Das heißt natürlich nicht, dass alle gleichzeitig spielen, aber das, glaube ich, gab es so noch nicht.
Nee. Das hören wir uns jetzt erstmal an. Das ist wunderschön. Konzert in Form einer deutschen Begräbnismesse. Das war ein Ausschnitt vom Beginn der musikalischen Exequien. Insgesamt sind die eine gute halbe Stunde lang von Heinrich Schütz mit der Capella della Torre, deren Schalmei spielende Leiterin ist bei mir im Radio 3 Studio, Katharina Bäumel, und mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Und da möchte ich jetzt mal wissen, Frau Bäumel, kann man sich als Instrumentalensemble in diesem wirklich vom Wort geprägten Werk überhaupt entfalten?
Also unbedingt. Man muss sich das ja so vorstellen, dass wir mit den Instrumenten die Worte auch sprechen und so artikulieren, das prägt unsere Arbeit schon sehr lange, dass wir einfach auch mit den Solistinnen und Solisten, die bei uns sind, uns abwechselnd sagen, kannst du das Wort bitte nochmal singen oder sprechen, und wir suchen uns die Artikulation, die auf den Blasinstrumenten oder auf den Streichinstrumenten dabei ist. Das ist ja eine Praxis der Zeit, das gibt es nicht erst seit Heinrich Schütz, sondern eben auch schon davor, dass man sagt, die Instrumente, die da sind, die spielen eben mit und die können Singstimmen ersetzen oder mit denen Kollaparte spielen oder so variabel wie möglich einsetzbar sein. Und dann ist es natürlich toll, wenn man so einen wunderbaren Klangkörper wie den BR-Chor hat, wo so tolle Sänger dabei sind, dass man einfach Farbigkeiten in alle Richtungen erzeugen kann. Also dass man einfach unterschiedliche Dinge ausprobieren, unterschiedliche Klangfarben kombinieren kann. Ich finde, da ist wirklich Florian Helgard auch ein ganz besonderer Meister, weil wir auch in den Proben zum Beispiel noch Zeit damit verbracht haben zu sagen, also ist denn die Posaune jetzt vielleicht mit dem Tenor dort an der Stelle oder wechseln die sich ab und was wäre für die Musik an dieser Stelle am besten? Das ist was, was ich an unserer Arbeit sehr liebe, dass die einfach in der Gegenwart ist und dass wir versuchen, diese wunderbare Musik zu transportieren an die Menschen von heute.
Sie haben ja schon gesagt, das ist eine ganz besondere Aufnahme, sowas hat es in dem Sinne noch nie gegeben, und der Chor des Bayerischen Rundfunks, der ist aber auch ein ziemlich großer Chor, und ich frage mich, wie war das so im Vergleich zu den kleinen Chören, zu den Kammerchören, mit denen Sie sonst so zusammenarbeiten?
Also es haben da auch nicht alle mitgewirkt, die Mitglieder des Chores sind. Ich kann noch erzählen, dass das deswegen auch eine besondere Aufnahme ist, weil es eine Live-Aufnahme ist. Das heißt, es gab ein Konzert im Münchner Prinzregententheater, das wurde mitgeschnitten, und das ist dann ja immer anders, als wenn man eine Produktion hat, wo man sagt, wir gehen die einzelnen Titel jetzt einzeln an und beenden sozusagen einen Track nach dem anderen. Das war dann wirklich so, dass eben das ganze Konzert da war, und ich kann auch noch erzählen, dass der Moment des Konzertes so unverwechselbar ist. Also die Tatsache, dass da Publikum im Raum ist und dass man die Menschen sieht und mit denen zusammen das erlebt, ist ein anderer Moment, als wenn man eben im Studio sitzt und das produziert, obwohl man natürlich auch alles gibt und das Beste versucht. Also das nur zum Kontext, und ich fand es wirklich sehr inspirierend. Hier in Berlin und überhaupt habe ich natürlich auch einen Lieblingschor, das ist natürlich der Rias Kammerchor, wo wir auch schon mit Florian Helger zusammenarbeiten durften. Und das ist ja ein Kammerchor, wie der Name schon sagt. Da sind es einfach noch weniger Mitwirkende, die dabei sind. Was für unsere Musik natürlich auch diesen ganz schlanken Klang garantiert, wo man sagt einfach, das ist eine Zusammenarbeit, die schon ganz lange währt. Trotzdem war es mir eine riesige Ehre mit dem Bayerischen Rundfunk und ich würde mich natürlich freuen, wenn man einfach unterschiedliche Projekte auch weiterführen könnte.
Ach klar, das stimmt, bestimmt. Aber haben Sie eigentlich mit Florian Helger das Programm zusammengestellt? Oder wie ist das entstanden? Weil es ist ja noch mehr von Heinrich Schützrow und noch andere Komponisten.
Also mit Florian Helger ist es wirklich eine sehr kollegiale, tolle Zusammenarbeit. Natürlich kam der mit der Idee und sagte auch, der Bayerische Rundfunk möchte das und das Programm machen. Dann haben wir aber doch ein paar Mal gesprochen und überlegt, was man kombinieren könnte. Die Exequien stehen ja für sich alleine und sind eben aber nicht ganz abendfüllend. Da kann man jetzt unterschiedliche Dinge damit machen. Also sagen wir, versuchen noch eine Begräbnismusik dazu zu spielen. Oder in unserem Fall, wie Florian das jetzt entschieden hat, zu sagen, das ist zum Jubiläum von Heinrich Schütz. Und wir möchten eines seiner berühmtesten Werke zeigen, aber ihn eigentlich auch feiern, diesen Komponisten Schütz. Und deswegen sind die anderen Stücke dazugekommen, wo man einfach sagt, das sind Kompositionen aus seinem Umfeld, von ihm selbst natürlich auch. Aber mit dieser Idee, dass ja auch in der frühen Neuzeit dieses mit Tod und Leben noch ein bisschen verwobener war als heute. Dass man also sagt, das ist so ein Zyklus, der immer weitergeht und es grenzt sich dann nicht ab und sagt, Tod und das Thema Tod ist nur Trauer, sondern es ist auch dieses Weitermachen und vielleicht auch einfach das sich reinfallen lassen in andere Melodien, in andere Energiezustände.
Oh, das haben Sie schön gesagt. Heinrich Schütz, musikalische Exequien, so heißt das bei Harmonia Mundi übrigens erschienene Album. Wir hören da auch gleich nochmal rein. Aber wenn ich Sie schon mal hier habe, Frau Bäumel, jetzt Ende Juni ist doch das erste Probespiel für das neue Jam, das Jugendensemble Alte Musik Berlin gewesen. Das wird ja von der Capella della Torre gecoacht. Wie war die Resonanz und wie geht es jetzt weiter?
Ah, das ist schön, dass wir das ansprechen. Also es ist das neue Jugendensemble Alte Musik, das Landesmusikrats hier in Berlin. Und es gibt drei Probespiele. Wir hatten eben jetzt Ende Juni das erste und durften unglaublich tolle Jugendliche kennenlernen, ganz unterschiedlich. Wir haben da Sängerinnen und Sänger dabei und Instrumente wirklich aller Art. Blas, Streich, Zupfinstrumente, Percussion. Und es war jetzt schon wirklich toller Querschnitt an Menschen, die wir getroffen haben. Ich sag einfach mal noch eine herzliche Einladung, weil es noch zwei weitere Probespiele gibt. Und zwar am kommenden Sonntag, den 14. Juli ist eins. Und dann ist noch eins im September nach den Ferien, am 8. September, bevor wir dann Ende Oktober in den Herbstferien in die Arbeitsphase starten. Und ich würde nur Mut machen wollen und mich freuen, wenn sich noch Menschen anmelden. Man muss jetzt auch nicht speziell was vorbereiten, sondern wir freuen uns einfach aufs Kennenlernen und auf ein paar gemeinsame Töne und hoffen, dass wir auch einen kleinen Beitrag leisten können, einfach für Nachwuchs zur musikalischen Bildung, dass man miteinander einfach weitergeht und sagt, wir wollen Musik zusammen machen.
Ich glaube, Sie leisten da schon einen ganz schön großen Beitrag, also die Capella della Torre insgesamt. 14., 7., 8., 9. Jam-Probespiele.
Herzliche Einladung.
Genau. Ach, am liebsten würde ich Ihnen jetzt noch ganz lange hier behalten, weil es ist der Sommer kommt, die Capella della Torre hat einiges vor, sowohl an Education-Projekten als auch an Konzerten. Ich habe gesehen, hier in der Concerti habe ich mitgebracht, Sie sind auch bei den Uckermärkischen Musikwochen diesmal dabei.
Das ja, genau.
Das finde ich ja besonders schön.
Demnächst, das ist schon relativ bald, das ist am 3. August in Templin ein Konzert. Wir sind im November mit dem Rias Kammerchor im Berliner Dom bei einem ganz wunderbaren Projekt unter der Leitung von Robert Hollingworth. Da gibt es so riesengroße Musik mit vier Chören und mehr. Also der ganze Dom wird wackeln, denke ich mal.
Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, hier bei Klassik bis 2 auf Radio 3. Noch dazu mit einem so besonderen neuen Album. Und da hören wir jetzt auch tatsächlich nochmal rein. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das ist geistliche Chormusik von Heinrich Schütz. Gibt es dazu vielleicht ganz kurz noch was zu sagen?
Einfach nur, dass diese Musik, obwohl sie schon mehrere Jahrhunderte auf dem Rücken hat, finde ich immer noch so aktuell ist, dass sie jeden von uns mitnimmt. Mir geht es jedes Mal so, wenn ich es höre. Ich finde es toll.
Vielen Dank, Frau Bäumel.
Vielen Dank.